Hast du Lebensmittelvorräte im Haus? Ich finde es sinnvoll, für alle Fälle vorbereitet zu sein. Ganz gleich, ob ich krank im Bett liege, Hochwasser die Straßen unpassierbar macht oder ein Sturm die Stromversorgung unterbricht. Für ein paar Tage kann ich mich immer selbst versorgen. Ich bin Volker, das Vorsorge-Eichhörnchen. Und auf ernährungsvorsorge.sachsen.de gebe ich dir wertvolle Tipps, wie du dir einen schlauen Vorrat anlegen kannst. Also bis gleich auf ernährungsvorsorge.sachsen.de.
Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike.
Rund 36.000 junge Menschen haben in diesem Jahr in Sachsen ihren Abschluss gemacht. An Oberschulen, Gymnasien oder Fachoberschulen. Jetzt sind die Sommerferien vorbei und für die meisten von ihnen folgt der nächste Abschnitt. Oder wenn man so will, der letzte Schritt vor dem Sprung ins Berufsleben. Ein Teil entscheidet sich fürs Studium, aber der nach wie vor größere für eine Ausbildung. Grund genug, um pünktlich zum Start ins Ausbildungsjahr einmal draufzuschauen, wie die Lage ist für Auszubildende und Lehrkräfte an Berufsschulen. Damit willkommen im Podcast Thema in Sachsen. Mein Name ist Fabian Deike und ich begrüße im Studio im Haus der Presse eine Frau, die jetzt ebenfalls mittendrin steckt im Start des neuen Ausbildungsjahres. Sie ist Trägerin des Deutschen Lehrerpreises, war mal an einem Gymnasium tätig und leitet seit 7 Jahren das berufliche Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung in Dresden. Herzlich willkommen, Anja Unger.
Hallo, guten Tag.
Ja, das neue Schuljahr ist jetzt rund 2 Wochen alt. Auch an den Berufsschulen geht es wieder los. Ein Schlagwort, das mittlerweile, man muss sagen, traditionell mit Beginn der neuen Schuljahre immer wieder fällt, ist der Lehrermangel. Meistens redet man da über Gymnasien, Oberschulen und Fachoberschulen, also über die allgemeinbildenden Schulen. Wie sieht das konkret denn aber in Ihrem Bereich an den Berufsschulen aus?
Also ich gehe erstmal konkret von unserem BSZ aus. An unserem beruflichen Schulzentrum bilden wir 16 Berufe aus. 1500 Schülerinnen und Schüler lernen bei 90 Lehrerinnen und Lehrern. Ich bin total froh, dass es uns auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, genügend Lehrer zu haben. Wir haben einen Seiteneinsteiger, der neu zu uns gekommen ist. Und wir können, so kann ich wirklich echt stolz berichten, wir können alle Unterrichtsstunden aus dem Grundbereich und auch noch ein bisschen was aus dem Ergänzungsbereich ausreichen. Wir sind eine Schule in der Großstadt, also in Dresden. Das ist natürlich ein Vorteil, ein Standortvorteil. Und wir kümmern uns wirklich schon seit vielen Jahren um die Referendare, dass die bei uns bleiben möglichst und dass wir langfristig dann die richtigen Menschen finden für uns.
Sie haben aber auch die Augen und Ohren immer offen, wie es eben vielleicht woanders aussieht in Sachsen. Was berichten Ihnen Leitungskolleginnen und Kollegen?
Ja, also meine Amtskollegen haben schon große Sorgen. Also gerade in dem ländlichen Bereich sieht es schlecht aus. Oder dann, wenn kurzfristig Lehrer krank werden. Ein Lehrer unterrichtet in der Regel 26 Unterrichtsstunden. Und das schlägt schon ins Kontur, wenn er kurzfristig ausfällt. Und es ist nicht so, dass wir ja mit Ersatz planen.
Vielleicht mal, um noch ein paar konkrete Zahlen zu diesem Schlagwort Lehrermangel hier in diesem Podcast einfließen zu lassen. Die würde ich einfach schnell zusammenfassen, nachliefern. Sachsen hat jetzt rund 1000 Stellen zum Schuljahresbeginn neu besetzt. Die meisten davon sind Lehrer, ein Teil davon pädagogische Hilfskräfte. Die Bedarfsrechnung des Kultusministeriums sieht für dieses Jahr allerdings mindestens 2100 Neuanstellungen vor. Also das ist schon mal eine Lücke von rund 1000 Lehrkräften. Und hinzu kommen noch, über den Daumen gepeilt, noch mal weitere 1000 Lehrkräfte, die allein im vergangenen Schuljahr nicht nachbesetzt werden konnten. Also haben wir eine Lücke von grob 2000 Stellen. Die Gewerkschaft GEW spricht sogar von 3500 Kräften, die fehlen. Sie sind jetzt vom Fach, haben sicher dazu auch eine eigene Meinung. Wie könnte es denn gelingen, gerade auch, Sie sprachen es an, im ländlichen Raum, diese Lücke, die da ist, auch bei den Berufsschullehrern zu füllen?
Ja, die Berufsschule ist eine Schule, die schon immer von Seiteneinsteigern lebt. Es kommt jetzt dazu, dass der Fachkräftemangel in allen Bereichen natürlich deutlich wird und dass dadurch es auch immer schwieriger wird, dann für Berufsschulen oder berufliche Schulzentren, wie es ja exakt heißt, Seiteneinsteiger zu finden. Und ja, wir haben ja einen Arbeitnehmermarkt und das trifft ja für die Schulen genauso zu. Und nur durch eine konsequente, weil Sie jetzt so nach konkreten Maßnahmen gefragt haben, konsequente und langfristige Bindung von Praktikanten, von Studenten, dann von Referendaren und eine völlig veränderte Personalpolitik. Mhm. Also Politik im Sinne auch der Fürsorge und der Wertschätzung.
Mhm. Vielleicht mal einen Satz von Kultusminister Pewertz, der genau in so einer Diskussion gerne den Satz sagt, ich kann mir die Lehrer auch nicht backen. Damit hat er ja schon irgendwie recht. Die kommen ja nicht einfach so, fallen ja nicht vom Himmel. Was aber auch noch dazu kommt beim Stichwort Lehrermangel, ist, dass in den kommenden Jahren, und das ist eine Welle, die auch auf die Berufsschulen ja zukommt, dass in den kommenden Jahren die Anzahl der Schüler nochmal wachsen wird. Wie sehen Sie dieses Problem auf sich zukommen? Wie lösen Sie das konkret?
Also wir haben gute Erfahrungen gemacht, sage ich ganz ehrlich. Wir suchen unsere Lehrer inzwischen auch über Social Media. Und dort ist einfach die Reichweite relativ groß. Und es gelingt eben auch Leute zu erfassen oder zu bewegen und zu erreichen, die vielleicht mal Schüler bei uns gewesen sind, die eben doch mal Gärtner gelernt haben und dann noch ein Studium gemacht haben und dann eben vielleicht auch zurückkommen als Seiteneinstiegslehrer. Wir haben das jetzt bei Floristen, ist das der Fall. Das ist eine junge Frau, die war bei uns Schülerin, hat dann Meisterausbildung gemacht und macht jetzt über 1. November fängt sie an über den Seiteneinstieg, dass sie am 1.2. bei uns als Lehrerin anfangen kann.
Ich glaube, da ist man beim Kultusministerium bestimmt sehr interessiert, wie sie das genau machen. Fragt man da mal nach, wie ist ihnen das gelungen?
Die Seiteneinsteigerin jetzt zu finden. Also, wie gesagt.
Also, das Konzept über Social Media aktiv auch direkt jemanden zu finden, das ist ja schon eine Leistung.
Ja, also ich sag mal, es liegt natürlich viel auch in der Verantwortung des Schulleiters. Mhm. Und wenn mir das wichtig ist, da kümmere ich mich natürlich drum und langfristig auch darum. Dort ist ein Stück ein Paradigmenwechsel auch entstanden. Es war ja früher immer so, dass die Lehrer zugewiesen wurden vom Landesamt als natürlich auch personalführende Stellen. Und das Landesamt kümmert sich ja auch nach wie vor um die Personaleinstellung. Aber ich denke, wir sollten uns da als Schulleiter auch ein Stück weit mit engagieren durch den persönlichen Bezug. Und ich sag mal, junge Leute, die auf der Suche sind, die suchen ja irgendwie was Sinnstiftendes. Und wenn da eine persönliche Beziehung da ist, ist das sicherlich ein guter Einstieg.
Ja, und die halten sich eben auch auf sozialen Medien eher mal auf. Das trifft sich ganz gut vielleicht mit einem anderen Problemfeld, das eben für Berufsschulen sich auch noch mal mehr stellt, als es das an allgemeinbildenden Schulen ist. Der Altersschnitt von Lehrerinnen und Lehrern ist an Berufsschulen in der Regel höher, als es jetzt auf allgemeinbildenden Schulen ist. Das heißt, auf Ihre Schulart trifft ja viel eher noch dann mal das Problem zu, dass Lehrer gehen. Da ist es ja umso wichtiger, dass man junge Menschen findet.
Richtig. Wir haben also zum Beispiel bei unserem BSZ zum nächsten Schuljahr gehen 5 Lehrerinnen und Lehrer in Rente. Von den 90, genau. Wir haben das jetzt im Blick. Wir haben schon erste Gespräche mit aktuellen Referendaren geführt, versuchen die natürlich bei uns zu halten und die Fühler auszustrecken, in welchen Bereichen wir die Kollegen brauchen. Und ich glaube, also mir wäre noch wichtig an der Stelle auch zu sagen, es geht ja nie darum, dass irgendjemand vor der Klasse steht, sondern es geht ja darum, dass jemand, der engagiert, der Ahnung hat und der in seinem Beruf auch ausgebildet ist. Weil, ich sag mal, die Ausbildungsphase und die Schule, die Qualität von Schule, die wird ja ursächlich vom Lehrer bestimmt.
Der vielleicht auch nicht nach einem halben Jahr merkt, oh je, worauf habe ich mich ja eingelassen.
Richtig. Mhm. Und wenn ich erlebe das manchmal in Gesprächen, dass Menschen sagen, na ja, Lehrer, und ach ja, gut, das könnte ich mir auch zutrauen. Das klappt vielleicht mal für eine Woche. Aber es geht ja darum, auch junge Menschen über einen langen Zeitraum zu begleiten und auch dort was an Zielen dann auch zu erreichen und zu verändern. Und das ist ja ein ganz wichtiger Lebensabschnitt für die Schülerinnen und Schüler. Und da haben wir ja wirklich echt auch eine Riesenverantwortung.
Das würde ich dann gerne nochmal vertiefen, gerade auch so, was das ganze Finden von Lehrern und Lehrerinnen angeht, aber auch dieses, was ja bei Berufsschulen nochmal anders ist als jetzt auf den normalen vorangegangenen Schulen, dass man dort eben mehr auf diese Praxisorientiertheit eben setzt. Ja. Eine Verbindung zur zur Wirtschaft, zur Industrie ist ja immer gegeben und zu den handwerklichen Berufen. Und da ist es zum Beispiel so, dass die Dresdner Industrie- und Handelskammer, die IHK, im vergangenen Schuljahr davon gesprochen hat, dass die Probleme, die es momentan an Berufsschulen gibt, in der Öffentlichkeit, Zitat, unterbelichtet sind, dass man das gar nicht so sehr auf dem Zettel hat. Mhm. Also wenig Notiz davon einfach genommen wird in der Öffentlichkeit. Wie geht das Ihnen? Fühlen Sie sich auch manchmal mit den Fragestellungen, die Sie sich als Lehrerin, als Leiterin auch stellen, so ein bisschen alleingelassen fühlen?
Die Frage ist, von wem alleingelassen, ne? Also ich sag mal, die eine wichtige Aufgabe von mir besteht ja darin, die Beziehung zu den Verbänden, ne, zu den Kammern, zur zuständigen Stelle zu halten und dort im Austausch zu sein. Na klar wünsche ich mir auch manchmal mehr Innovation, die jetzt auch von außen ausgeht. Also Innovation im Sinne auch des, naja, vom Kultusministerium ausgehend, vom Landesamt. Also dass wir dort gemeinsam die Berufsschule und vor allem auch die Herausforderungen, gerade was Industrie 4.0 oder was eben Veränderungen in den Handwerksberufen angeht, dass wir das gemeinsam noch stärker im Blick haben.
Zumal man ja auch auf Veränderungen in der Berufswelt sehr schnell auch reagieren muss. Wir Richtig. Erleben seit reichlich anderthalb, zwei Jahren eine KI-Welle.
Richtig.
Das hat ja auch in der Berufsausbildung eine Auswirkung, darauf schnell zu reagieren, schnell reagieren zu können.
Genau, wir haben uns auch natürlich auch auf den Weg gemacht Richtung Digitalität, Digitalisierung. Ich nenne mal ein Beispiel, eine Lehrerin, die 1980 in Schuldienst gekommen ist. Mhm. Wie viel Veränderungen, wie viel Agilität wurde von der Person im Laufe der Zeit jetzt schon gefordert, egal ob politisch, gesellschaftlich und dann vor allem auch in ihren Dingen, die sie als Lehrerin leisten muss. Und da versuche ich auch immer wieder um Verständnis zu werben, was das Thema Digitalität betrifft. Wir haben eine Unterrichtsstunde, dann haben wir 10 Minuten Pause. In den 10 Minuten muss die Lehrerin oder der Lehrer ins nächste Zimmer, muss die digitale Tafel das alles vorbereiten, muss möglichst noch Fragen der Schüler beantworten, will vielleicht nochmal in ihre Schnitte beißen. Also diese Schnelllebigkeit und dieses Einstellen dann auch auf die neuen Herausforderungen, das verlangt vom Kollegen schon auch, naja, mehr als man vielleicht von außen wahrnimmt.
Wie läuft denn sowas ab? Gehen wir vielleicht an der Stelle mal in die Tiefe. Wie läuft sowas ab? Wie macht man Lehrerinnen und Lehrer fit für Veränderungen oder im Zuge von Veränderungen?
Wir haben inzwischen gute Erfahrungen gemacht mit schulinternen Fortbildungen. So in kleinen Gruppen, dass sich
also weniger so zentralisiert
richtig,
irgendwas, sondern
richtig. Weniger zentralisiert. Natürlich gibt es viele Angebote, wo sich Lehrer also beim Landesamt dann einschreiben können, Fortbildungen machen können. Wir haben bessere Erfahrungen gemacht mit den konkreten Bedingungen vor Ort, dass wir uns denen widmen und dass wir in kleinen Gruppen Dinge bearbeiten. Wir haben jetzt in diesem Schuljahr zum Beispiel eine
Liegt Gruppe. Das daran, dass es, wenn es zentralisiert ist, auch vielleicht mal zu lange dauert, bis da mal was losgeht?
Nee, das sind schon auch aktuelle Themen, aber die sind zu weit weg von der konkreten Voraussetzung.
Verstehe.
Und die technische Voraussetzung, die ist ja von Klassenzimmer zu Klassenzimmer und dann erst recht von Schule zu Schule unterschiedlich.
Also Sie können es individuell dann besser auflösen.
Richtig. Und vor allem, der Lehrer kann tatsächlich mit seinen konkreten Dingen besser abgeholt werden.
Halt mal also fest, Sachsen braucht dringend Berufsschullehrer, auch in Zukunft. Das Problem wird sich jetzt noch mehr stellen in den kommenden Jahren. Gleich direkt eine Anschlussfrage. Wie wird man eigentlich Berufsschullehrer, Berufsschullehrerin? Also welche Qualifikationen braucht man dafür? Und was läuft vielleicht in dieser Ausbildung anders, als es bei Gymnasiallehrern, Oberschullehrern und so weiter ist?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Es gibt ja viele Wege nach Rom, ist ja bekannt. Und beim Berufsschullehrer ist es so, dass er also entweder er studiert konkret das Lehramt, das ist meist ein berufsbezogenes Fach wie Lebensmittel, Ernährung, Hauswirtschaftswissenschaften und ein allgemeinbildendes Fach, also Wirtschaftskunde, Deutsch, Englisch und so weiter. Und dann geht er ins Referendariat. Das ist der klassische Weg, der ja wie beim Gymnasiallehrer, der 2 Fächer studiert und dann ins Referendariat geht. Beim konkreten Berufsschullehrer kann es natürlich auch die Möglichkeit geben, dass er Fächer durch sein Hochschulstudium anerkannt bekommt. Und wenn das kann einfach sein, das können 2 Fächer sein, die abgeleitet werden. Oder der Meister mit dem Meisterabschluss kann man als Seiteneinstieg auch Lehrer werden. Dann wird man 3 Monate qualifiziert. Die Qualifizierung gibt's jetzt seit einigen Jahren. Die ist richtig, also das ist richtig gut, dass der Freistaat jetzt dort darauf auch reagiert hat.
Was heißt Qualifizierung? Dass man so noch einen pädagogischen Input kriegt?
Richtig, richtig. Das ist, ich sag mal, landläufig Schnellbesolung. Ja, also das, dieses Neulehrerprinzip.
Sie bilden auch Pferdewirte aus, also schnell Berufung müsste
genau,
man dann ja sagen.
Genau, das stimmt. Ja, also das in diesen 3 Monaten Grundlagen der Pädagogik. Mhm. Wie plane ich eine Stunde? Welche Ziele verfolge ich mit einer Stunde? Wie kann ich didaktisch das aufbauen? Welche Möglichkeiten gibt's? Dann wird der Seiteneinsteiger, der ist natürlich nie fertig, denn in die 3 Monate kann man ja nie mit 5 Jahren
das
Studium vergleichen.
Das wollte ich gerade sagen. Also es gibt ja auch immer bei dem Thema Seiteneinsteiger, schwingt immer so dieses Vorurteil mit, das ist kein Allheilmittel, eben aufgrund dieser in Anführungsstrichen mangelnden pädagogischen Ausbildung. Es wird sicherlich Leute geben, die bringen das einfach mit, dieses Verständnis für andere Menschen, für junge Menschen, wie bringe ich denen was bei? Aber in 3 Monaten ist natürlich schon sportlich, ne? Mhm.
Ja, dazu kommt dazu, dass der Seiteneinsteiger dann über eine lange Zeit durch Mentoring begleitet wird. Also bei uns an der Schule bekommt er dann eben wirklich immer jemand zur Seite gestellt. Es gibt dann noch die Fachlehrerqualifizierung, die er machen kann. Wir haben zum Beispiel jetzt im Bereich Fleischer oder bei den Bäckern und auch bei den Landwirten 3 Männer, die als Meister eingestellt worden sind und jetzt noch eine Qualifizierung machen und dort auch durch Mentoren begleitet werden. Das ist also wirklich die Grundlage, dass es überhaupt funktioniert.
Mhm. Ich weiß gar nicht, ob Sie am Anfang die Zahl gesagt hatten, bei diesen 90 Lehrerinnen und Lehrern, die bei Ihnen jetzt sind. Ja. Wie viele von denen sind Seiteneinsteiger?
Also jetzt Pi mal Daumen sage ich, 60% sind grundständig ausgebildete Lehrer und 40% sind Seiteneinsteiger.
Also ist der Anteil tatsächlich auch viel höher als an allgemeinbildenden Schulen?
Ja.
Ja. Es gibt ja vielleicht nochmal die Zahl, um das einfließen zu lassen. Von den 1000 Lehrern, die jetzt neu eingestellt worden sind, in diesem Schuljahr an den allgemeinbildenden Schulen sind 140 Seiteneinsteiger.
Aha.
Also das sind deutlich weniger, wenn man jetzt die Prozentzahl sehen würde. Sie selbst sind aber studierte Gymnasiallehrerin, wenn ich richtig nachgelesen habe, Deutsch und Geschichte.
Richtig.
Im Jahr 2013 dann der Deutsche Lehrerpreis, mit dem Sie ausgezeichnet worden sind. Wie und wieso sind Sie in diese Berufsschulbahn gerutscht?
Also ich bin Lehrerin geworden, 1990 habe ich angefangen zu studieren, bis 96, 98 fertig mit dem Referendariat und das war genau die Zeit, als es eine Lehrerschwemme gab, als nämlich viel zu viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt waren, die Lehrer sein.
Also eine Situation, in der Herr Piewarz jetzt in der Backstube stehen würde.
Richtig, genau, so könnte man das sagen und statt Stollen Lehrer backen würde, genau. Ja, und ich bin dann sofort in die Berufsschule, also ich sag mal von meinem Jahrgang sind 3, 4 Leute dann tatsächlich sofort Lehrer geworden und die Gymnasiallehrer dann fast alle in den Bereich der Berufsschule eingetreten und ja, ich habe viele Amtskollegen, die aus meinem Studienjahr sind und die alle dann eben im BSZ gelandet sind. Mhm. Ich habe es nie bereut, ich finde es total klasse und gerade der Kontakt zu den Berufen und die Vielfalt der Berufe, der Handwerksberufe, der grünen Berufe, die an unserem BSZ sind, das ist schon für mich jeden Tag irgendwie immer wieder spannend.
Aber Sie sind ja schon weit weg von Geschichte und Deutsch. Und Sie sind ja auch als Gymnasiallehrerin ausgezeichnet worden.
Ich war aber damals schon am BSZ. Ich war Fachleiterin, berufliches Gymnasium. Und ich hatte Schüler in Geschichte im Grundkurs. Und die haben mich nominiert und ich habe tatsächlich nichts gewusst davon. Hm. Und eines Tages hatte ich dann den Brief bekommen und bin nach Berlin gefahren. Und das war schon wirklich eine Überraschung. Ich werde nie den Satz vergessen für die Auszeichnung. Sie haben aus unseren Rohen, sie haben aus uns Diamanten gemacht.
Also den Schliff gemacht.
Genau,
sozusagen.
Den Schliff gemacht.
Ja. Das ist ja wie Olympiasieger. Ist man ein Leben lang, einen deutschen Lehrerpreis hat man auch
Richtig.
Ein Leben lang. Eine schöne Auszeichnung. Jetzt sind Sie seit 7 Jahren Direktorin. Was ist denn in der Leitungsfunktion anders als jetzt in der, sagen wir, wenn man normal Lehrer ist, kommen Sie noch zum Unterrichten?
Also ein paar Stunden unterrichte ich tatsächlich noch, aber meine Hauptaufgabe ist tatsächlich Führen und Managen. Das es hört sich jetzt vielleicht ja nach einem mittelständischen Unternehmen an und so ist es tatsächlich. Wir haben zwei Standorte, die räumlich deutlich voneinander entfernt sind. Ich bin gerade durch die drängenden Sanierungszustände am Standort Alt-Rostal bin ich halt wirklich echt gebunden mit Bitten und Betteln und ja, sich bemühen, dass eben der Bauzustand sich verändert. Und gerade auch die eben auch Akquise, Personalakquise, Personalfürsorge, Personalvorsorge,
Weiterbildung,
genau, natürlich auch die eigene Fortbildung. Stehen dort im Vordergrund und ja, es ist schon eher Richtung Managen.
Und dann nebenbei noch einige Schülerinnen und Schüler, die zu betreuen sind mit ihren Fragestellungen, die sich ja auch stellen.
Richtig, aber dort muss man sagen, das landet eher natürlich erstmal beim Klassenlehrer und beim Lehrer, eh der Schüler bei mir landet.
Muss schon was passieren.
Ja, ja, da ist schon echt was im Argen.
Aber es ist viel zu tun und viel zu tun ist auch das Stichwort. Ich hatte hier im Podcast vor reichlich einem Jahr eine Gymnasiallehrerin, die im Alter von 29 Jahren nach erfolgreichem Studium auch eine anerkannte Lehrerin an ihrer Schule gewesen ist, hat dort Referendariat gemacht und sie hatte den Wunsch beispielsweise dann in Teilzeit arbeiten zu können. Das wurde negativ beschieden und sie berichtete halt, dass sie ja oft 50-Stunden-Wochen hat als Lehrerin. Sie beschrieben das vorhin auch schon mal so mit diesem schnellen Biss noch ins Pausenbrot in der 10-Minuten-Pause zwischen Tafel vorbereiten und Stunde vorbereiten. Wie ist das bei Ihren Kollegen? Passt da an der Berufsschule Belastung und Anforderung noch zusammen oder ist das ein Missverhältnis? Also mir ist dieses Beispiel von der Lehrerin, die ja auch dann im Podcast das von ihrem Arbeitsalltag erzählt hat, so präsent nach wie vor. Das war schon beeindruckend, was sie da erzählt hat.
Also grundsätzlich ist es ja so, warum werde ich Lehrer? Ne? Weil ich gerne mit Menschen arbeite, weil mir der Beruf wichtig ist, weil ich was erreichen möchte, weil ich einen Sinn darin sehe. Und dieses Sinnstiftende dann abzurechnen, immer auf Minute und Stunde, das halte ich für schwierig. Also ich gehe jeden Tag gerne auf Arbeit und ich gucke nie auf die Uhr. Jetzt fange ich 7.10 Uhr an. Und 15 Uhr lasse ich meinen Stift fallen oder 16, 17 Uhr. Mhm. Sondern das ist ja auch ein Stück weit, also ich will jetzt auch das nicht zu groß treiben, aber ein Stück weit Einstellungsfrage. Mhm. Den Hauptteil meines Lebens verbringe ich eben auf Arbeit. Und was mache ich daraus für mich? Die Lehrerarbeitszeitstudie, die ja aktuell läuft, die wird dort sicherlich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Die Belastung empfindet jeder natürlich auch subjektiv anders. Und für den einen ist Arbeitsbelastung, wenn er viel korrigieren muss, das ist schon auch wirklich echt anstrengend. Aber für den anderen ist Arbeitsbelastung, naja, ich denke jetzt an ein Thema und schon ist es für mich Arbeit.
Also dieses Gespräch ist jetzt ein Jahr her. Mhm. Ich müsste jetzt aus dem Gedächtnis zitieren. Ich glaube, ihr größtes Problem war nicht unbedingt, also sie ist gern Lehrerin gewesen.
Ja.
Aber sie sagte, ich kann mich nicht zu gleichen Teilen um jeden kümmern, jeden meiner Schüler, so dass es angemessen wäre. Und das war dann so ihr größtes Problem.
Okay, das muss man natürlich, also für meine Begriffe, auch wieder differenziert sehen. Ja, wir sind eine Schule und die Erziehungsfunktion, die liegt im Elternhaus.
Nee, es ging nicht um Erziehung, es ging um die tatsächlich vielleicht auch fördern und eingreifen, dass sie da eben gemerkt hat, da komme ich nicht mehr dazu. Und das übersteigt dann die Arbeitsbelastung steigt dann einfach an.
Ja, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der grundsätzliche Fall, also aus meiner Wahrnehmung.
Aber die Frage, die ich ja gestellt hatte, ist, passt Anforderung und Belastung zusammen?
Für mich passt das.
Und für Ihre Kolleginnen und Kollegen auch?
Jetzt
die kommen ja dann im Zweifel zu.
Richtig, jetzt stocke ich kurz. Die letzte Belastungsanzeige ist schon eine Weile her. Sicherlich würde, wenn man jetzt konkret befragen würde, der eine oder andere sehen, ich bin überlastet. Ja, wir bemühen uns, ich kann nur sagen, und das ist ein ehrliches Bemühen um eine gleichzeitige, also dass die Belastung bei allen Kollegen ankommt und die Entlastung. Und dennoch muss man sagen, der Lehrer kriegt ja auch eine Bezahlung und der Lehrer verdient nicht schlecht in Sachsen.
Auch verbeamtet?
Ist gut bis zum bestimmten Lebensjahr verbeamtet. Ja, das ist so. Und dennoch, glaube ich, geht es ja vor allem auch um gesellschaftliche Anerkennung. Und die gesellschaftliche Anerkennung liegt bei uns auch viel in der Rückkopplung von den Betrieben. Und wenn wir dann
das ist nochmal anders als es jetzt an allgemeinbildenden Schulen ist, wo die Rückkopplung höchstens vom Elternhaus mal kommt.
Genau. Und das erleben wir oft, dass eben dann ehemalig Auszubildende dann selber wieder Ausbildende und dann bei Elternabend wieder zurückkommen und sagen, ach Mensch, die Ausbildung war gut und das hat mir was gebracht und ich bin jetzt gut in meinem Beruf angekommen. Das sind ja sehr, sehr positive Elemente.
Ich würde aber noch mal einen ganz kleinen Minischlenker machen auf diese Frage hinsichtlich Lehrermangel oder Mangel an Personal. Bei Ihnen stellt sich das jetzt nicht so massiv dar, das nehme ich jetzt hier mit raus. Aber spüren Sie manchmal vielleicht auch im Alltag so Dinge, dass Sie sagen, hier sind gerade für zu viele Aufgaben irgendwie zu wenig Leute da?
Die Aufgaben haben sich einfach verändert und wir kämpfen. Also oder wir arbeiten gerade mit der Veränderung. Ich glaube, die allgemeine Agilität in der Arbeitswelt, die hat sich verändert. Die notwendige Flexibilität und das schnelle Umstellen auf Dinge, das ist einfach dazugekommen und das stresst oft. Und ich glaube, wir müssen uns einfach dort auch ehrlich in die Augen gucken und sagen, das gehört heute dazu. Wir müssen uns austauschen darüber. Wir müssen den Platz dafür finden. Unsere Hauptaufgabe ist aber, den Schülern den bestmöglichen Abschluss.
Also mit anderen Worten, man sollte weniger das Problem bewundern, sondern eine Lösung dann suchen.
Richtig. Und eben Dinge dort tatsächlich auch positiv auch anzugehen. Und ich sag mal, wie sollen wir denn jungen Menschen beibringen, neugierig zu sein, dem Leben zugewandt, offen zu sein? Dazu gehört doch dazu, dass ich das selbst bin.
Das würde ich an der Stelle mal für diesen Bereich so stehen lassen. Machen wir einen kurzen Cut an der Stelle. Anders für unser Gespräch ist nämlich nicht nur der Start des Ausbildungsjahres und das, was wir gerade besprochen haben hinsichtlich des Mangels an Personal hier und da, sondern auch das Ergebnis des Sachsenkompass. Bei sächsische.de und Sächsischer Zeitung läuft gerade die Analyse dieser großen Befragung. In der vergangenen Folge dieses Podcasts war das auch unser Thema. Ich erkläre deshalb einfach nochmal nur in der Kurzform, worum es da geht und empfehle allen, die es noch nicht gemacht haben, die Folge nochmal zu hören. Also beim Sachsenkompass wurden 23.000 Menschen aus Sachsen befragt, was sie sich für die Zukunft im Freistaat wünschen. Am meisten wurde dabei genannt gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das liegt irgendwie nah, wenn man sich so mal in den Nachrichten umschaut. Und am zweitmeisten wurde tatsächlich genannt, dass man sich eine bessere Bildungspolitik wünschen würde. Und jetzt wird es spannend, in einer genaueren Detailanalyse sehen wir dann, dass fast 60% der Teilnehmenden jungen Sachsen zwischen 18 und 29 Jahren sagen, sie hätten sich in der Schule eine bessere Vorbereitung auf das Berufsleben gewünscht. Frau Unger, deckt sich dieses Ergebnis des Sachsenkompass, was wir da eben sehen, mit Ihren Erfahrungen, die Sie täglich an der Berufsschule machen? Wie vorbereitet sind denn die, die jetzt auch gerade in diesen Monaten oder in diesen Wochen gerade anfangen?
Also ich sag mal, wenn wir jetzt von unserem BSZ ausgehen oder vom BSZ allgemein, muss man ja sagen, Berufsschule bereitet per se auf das Berufsleben vor.
Das ist der Sinn dieser Schule.
Richtig, richtig, ja. Die Frage ist ja eher, wie erleben wir die Schüler, die zu uns kommen?
Die meine ich auch.
Genau. Und dort bin ich immer ein Gegner von Bashing der vorhergegangenen Bildungseinrichtung. Weil was gute Bildung ist, ist ja schon auch immer oft im Auge des Betrachters liegend. Also Beurteilungsgrundlage ist die Erfahrung im Elternhaus, die Erwartungshaltung. Und ich glaube, gute Bildung, gute Schule, ja, hat ja verschiedene Indikatoren. Und ja, so wie es den guten Schüler und den schlechten Schüler per se nicht gibt, kommen die Schüler auch mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Und Schule erfüllt Lehrplan. Und jetzt, wir haben ja vor allem Schüler, die aus der Oberschule kommen. Dort spüren wir schon einen Unterschied. Vielleicht ist es subjektive Wahrnehmung, aber ich höre die Kollegen, die sagen, naja, wir müssen jetzt viel aufholen, weil viel Defizite durch Corona entstanden sind. Weil das Homeschooling eben gerade 7., 8. Klasse schwierig gewesen ist.
Das sind jetzt die kommen.
Die jetzt kommen, genau so ist es. Und ja, Berufsleben vorbereiten, was heißt das?
Wahrscheinlich mehr Praxisorientiertheit. Das müsste, so tief ging dann die Befragung tatsächlich an der Stelle nicht, aber es ist ja schon ein Statement, wenn 60% sagen, na, wir hätten uns schon gewünscht, dass man da uns mehr vorbereitet hätte.
Ich sag dazu, Schule ist ja auch dafür da, vorzubereiten auf alles, was möglicherweise kommen kann. Und dann wird der eine eben Architekt und der andere, der wird Bäcker. Und worauf will ich jetzt konkret vorbereiten? Im Sinne der Allgemeinbildung. Deswegen finde ich auch, dass es in der Berufsschule gut ist, dass es allgemeinbildende Fächer weiterhin gibt. Dass er ein Bürger oder dass er eben ein Staatsbürger ist, der gesellschaftlich handelt. Und das ist ja das, was Sie auch gesagt haben, gesellschaftlicher Zusammenhalt, der problembewusst handelt, der auch multiperspektivisch Dinge betrachtet. Das ist doch Aufgabe von Schule auch ein Stück weit. Und der Punkt ist, woran ist gute Bildung messbar? Und vor allem, woran ist messbar, dass der andere gut vorbereitet ist? Wenn wir Universitäten befragen würden, würden die auch sagen, glaube ich, die sind nicht mehr so gut vorbereitet. Und wir meinen aber von uns...
Das ist aber ein spannender Punkt, Messbarkeit von Bildung. Ich meine, am Ende für ein Studium braucht man in der Regel einen entsprechenden Notenschnitt. Nun sagen mir Lehrer, wenn ich mit denen auch mal spreche, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, Noten sind ja nicht alles. Wir müssen am Ende benoten. Mhm. Aber am Ende ist vielleicht auch ein Schüler, dem ich da eine 3 gegeben hat, eigentlich einer, der auf ganz anderen Bereichen eine 1 hat. Das wird aber nie abgefragt, sowas.
Sehe ich ein bisschen anders, weil wir ja auch Fächer haben, wo holistisch bewertet wird. Also wenn wir Deutsch angucken zum Beispiel, dann ist es ja der Gesamteindruck, der aus dem Aufsatz spricht. Und der sicherlich auch Rechtschreibung, Grammatik. Aber das hat sich ja schon, wenn man vergleicht mit vor 20, 30 Jahren, als das noch eine viel größere Rolle gespielt hat, glaube ich, dass der Schüler schon auch mit seinen Stärken immer eine Möglichkeit hat, die hervorzubringen und damit auch zu glänzen.
Trotzdem sind Noten entscheidend.
Noten sind entscheidend. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass der Einstieg ins Berufsleben sicherlich durch Noten, aber dass dann ganz schnell die Veränderung kommt, wo die Note hinten ansteht.
Vielleicht mal ein Schlenker auf die vorhergehenden Schularten, also die allgemeinbildenden Schulen, wird zu früh benotet? Gibt es ja auch mal die Diskussion.
Ja, glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass auch gerade, ich bin froh, dass die Kopfnoten in Sachsen bleiben. Ich glaube, es ist auch ein Anreiz, es ist auch eine Motivation und es ist wäre auch schwierig, glaube ich, jetzt für Eltern ohne diese Benotung dann das richtige Maß auch zu finden. Ich meine, es gibt ja auch Eltern, die ihre Kinder maßlos überschätzen.
Und auch überfordern.
Und überfordern, genau so ist es. Und dann gibt's eben die immer wieder unterfordert und ja, wo einfach gesagt wird, schaffst du nie, du bist sowieso zu dumm. Und von daher, finde ich, ist die Note, die ist ja nie immer nur ausschlaggebend fürs Leben. Es gibt ja Beurteilungen dazu. Der Schüler kann in Wettbewerben sich messen. Wenn er sich bewirbt, kann er Zertifikate dazulegen. Also ich glaube, dass es ausschließlich von der Note abhängt, ist zu einseitig, weil es gibt ein Bewerbungsgespräch und wir haben, was ich vorhin schon sagte, einen Arbeitnehmermarkt.
Das trifft zu, allerdings. Vielleicht schließen wir diesen Punkt so mit einer Allgemeinfrage ab. Wo sehen Sie, liegen die Schwächen, aber auch die Stärken des sächsischen Bildungssystems insbesondere? Und da würde ich nochmal so über diese berufliche Vorbereitung sprechen wollen.
Ja. Also aus meiner Sicht liegt die absolute Stärke in Sachsen, in Deutschland, im dualen Ausbildungssystem. Die Schüler wissen frühzeitig, worauf sie sich einlassen, wissen, dass der Hort der Schule, also dieses Betreuen auch als soziale Funktion, dass das auch nach der 10. Klasse erstmal ein Stück weitergeht und dass die Verbindung zwischen Praxis und Theorie durch dieses duale Ausbildungssystem gegeben ist. Und diese Verzahnung, die beginnt ja jetzt in den Oberschulen auch schon viel früher. Da gibt's Berufsberater.
Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, gut, das ist jetzt 20 Jahre her, so richtig gewusst, was man vielleicht mal möchte im Leben, wussten die wenigsten in der 8., 9. Klasse, als es dann vielleicht so darum ging, sich zu entscheiden, wofür würde ich mich denn da jetzt bewerben wollen?
Richtig. Aber dafür gibt's heute Potenzialanalysen. Dann gibt's ganz viele Möglichkeiten, Termine, Messen. Also die Angebote sind einfach so vielfältig. Ich glaube, die Entscheidung ist eher oder die Schwierigkeit, sich zu entscheiden. Und aus dieser Vielfalt der Angebote für sich dann so herauszubekommen, was ist für mich das Richtige. Ich will noch eine Stärke nennen. Für meine Begriffe liegt eine Stärke absolut in dieser Durchlässigkeit des Schulsystems. Also ein Schüler, der jetzt eben in der Oberschule ist, der kann ins berufliche Gymnasium gehen, der kann in die Fachoberschule gehen, der kann eine duale Ausbildung machen. Es gibt wie immer für alles eine zweite, eine dritte Chance. Und ich finde, das ist eine absolute Stärke, die wir uns immer mal wieder bewusst machen sollten.
Bleiben wir vielleicht bei Stärken, Dinge auch vielleicht stärker machen. Ja. Sie arbeiten mit an dem Projekt Bildungsland Sachsen 2030, bringt dort auch Impulse mit ein. Das ist ein Projekt, das, ich glaube, im vergangenen Jahr angelaufen ist. Vielleicht skizzieren Sie ganz kurz, was Sie da konkret machen und was das Ziel dieses Projekts auch ist.
Bildungsland 2030 heißt einfach, dass sich Sachsen fit macht für die berufliche, für die schulische Bildung im Jahr 2030. Und das ist als Prozess angelegt und dass jetzt in den kommenden Jahren auch Dinge einfach von oben nach unten gedreht werden. Und dass ohne Tabus Dinge betrachtet werden, sind die gut, passen die in die Gesellschaft
noch? Was können wir vielleicht mal über Bord
werfen? Was kann richtig, woran müssen wir eben auch mal nicht mehr festhalten? Und das ist eine Initiative, die aus dem Kultusministerium kommt. Da gibt's große Arbeitsgruppen und ich war in der Gruppe der beratenden Schulleiter. Und ich habe also dort einen wirklich ganz offenen Prozess erlebt. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass es an die Schulen geht. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Schule das schon thematisiert, haben die Möglichkeiten angeguckt, die uns dieses Konzept Bildungsland 2030 bietet. Dieses Jahr ist ja so ein Übergangsjahr, das erstmal mit Maßnahmen dann zu versehen. Ich bin echt gespannt, was sich dort dann auch verändert im Landesamt und welche Dinge dort aus diesen Expertenrunden abgeleitet werden, die sicherlich auch administrativer Art sind.
Wenn Sie jetzt zaubern könnten, 2030, das ist jetzt 6 Jahre hin, aber wenn Sie zaubern könnten oder vielleicht auch backen, wie auch immer man das jetzt nehmen würde, was wären Dinge, die Sie sofort ändern würden?
Die Eigenverantwortung von Schule, die ist gut. Die kann wirklich auch noch ausgebaut werden im Sinne der Verantwortung auch des Schulleiters und dieses Gremiums, erweiterte Schulleitung, das ist gut. Ich wünsche mir dort einen weiteren Ausbau, dass Ausgaben, dass finanzielle Mittel tatsächlich konzentriert sind und dass ich die mit wenigen und einfachen bürokratischen Hürden nutzen kann und dass ich ein Budget, das hat ja, ist ja jetzt angelaufen, aber dass dieses Budget tatsächlich da ist. Und zu dem Inhalt, wir machen ja Inhalt, gehört trotzdem auch die Hülle. Und die Hülle heißt auch Lernbedingungen, die ordentlich sind.
Ich hatte fast schon vermutet, dass Sie irgendwie bei dieser Frage in diese Richtung gehen. Die Frage, die werfen Sie jetzt auf, wie kommen denn die Sanierungspläne in Ihrer Schule voran? Das ist ja schon lange Thema in Dresden.
Also es geht vor allem ja um den Standort Altrostal. Dort bilden wir die Grünberufe aus, die Gärtner, die Landwirte, Tierwirte, die Floristen. Und wir wollen unseren Beitrag für die Buga 2033 leisten. Wir bilden die Berufe aus, die Buga dann für Dresden mache. Und unser Standort kriegt jetzt eine neue Turnhalle. Wir warten aktuell auf die Baugenehmigung. Dort bin ich fest überzeugt, dass das dann auch im Herbst losgeht. Die Frage ist nur die Gesamtsanierung. Und die ist tatsächlich noch nicht gelöst.
Und was könnte denn jetzt, weil Sie vorhin beim Stichwort Zaubern sagten, mehr Eigenverantwortung, was könnten Sie denn selber da besser machen?
Also ich sag mal, ich gehe regelmäßig zu den Institutionen, egal ob das Amt für Schulen, egal ob das der Bildungsbürgermeister, egal ob das die Fraktionen im Stadtrat sind und frage und bitte darum, manchmal würde ich schon betteln nennen, dass unsere Schülerinnen und Schüler lebenswerte Lernbedingungen bekommen.
Schauen wir, wie das weiter vorangeht. Also es ist ja aber auf jeden Fall nicht so, dass momentan nichts passiert. Es ist ja was auf dem Weg.
Richtig.
Zurück zum Thema, nochmal eine generelle Frage. Die nochmal so zu dem ganzen Vorbereitung aufs Berufsleben passt. Ausbildung und Studium, das sind ja immer so zwei konkurrierende Modelle. Bei manchen ist es klar, die studieren irgendwie, keine Ahnung, einen Medizinberuf oder so. Aber dann gibt es auch sehr viele Studiengänge, wo man dem einen oder anderen sagt, Mensch, mach doch in dem Bereich
vielleicht lieber eine Ausbildung. Was raten Sie den jungen Menschen? Wofür sollten Sie sich denn eher entscheiden? Und was hilft vielleicht auch bei der Entscheidungsfindung?
Also grundsätzlich ist erstmal zu sagen, es ist ja keine Lebensentscheidung. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, ich mache eine Ausbildung, dann habe ich mir trotzdem alle Wege offen gelassen. Also die Handwerkskammer zum Beispiel, die bieten so viele Kurse, dann gibt Meisterausbildung so viele Dinge an, wie sich der Jugendliche dort entwickeln kann, wie er noch einsteigen kann dann in ein späteres Studium. Und am Ende ist die Frage, die jeder ja persönlich für sich sehen muss, wo liegen denn meine Stärken? Mhm. Und vielleicht vor 20 Jahren war es noch so, ich habe mich als Jugendlicher entscheiden müssen, will ich das machen, was mir gefällt, will ich das machen, wo ich einen Job kriege. Mhm. Und heute ist die Entscheidung nicht mehr. Das geht, ist viel mehr beieinander. Und ich glaube, das, was wir brauchen, sind Menschen, die mit Herzblut, mit Freude ihren Job machen. Und dort kann eine Ausbildung, finde ich, die mit Praxis verbunden ist und gerade für junge Leute, die nach der 10. Klasse oder in der 10. Klasse merken, Mensch, ich bin auch ein bisschen schulmüde. Gibt's ja.
Ja, ja.
So, ich bin ein bisschen schulmüde und ich möchte erstmal wirklich in die Praxis einsteigen. Für die ist sicherlich der Schritt in die Ausbildung erstmal der richtige Schritt.
Ich weiß gar nicht, warum ich gerade so schmunzeln musste. Wahrscheinlich lag es an mir selber. Aber wenn ich so zurückblicke auf meine Schulzeit. Aber das ist ein spannender Punkt, dass man jetzt auch sagt, vielleicht eher mal für eine Ausbildung entscheiden in diesem Arbeitnehmermarkt, den Sie vorhin ja auch angesprochen haben. Das kann ja durchaus Vorteile haben. Man ist schneller fertig, schneller im Berufsleben und hat dann auch vielleicht bessere Karriereausstiegschancen, als es noch früher war.
Ja, ich glaube aber, dass es heutzutage nicht mehr um die Schnelligkeit geht. Nicht mehr darum geht, dass ich eben in 3, 4, 5 Jahren unbedingt fertig sein muss und arbeiten will. Sondern ich glaube, das ist eher eine Entwicklung, dass junge Menschen eher im Elternhaus noch verbleiben, dass die Verbindung einfach auch zwischen Eltern und Schülern oder Eltern und Kind
na gut, viel wobei das kann ist. Auch daran liegen, dass einfach das Leben auch so viel wahnsinnig teurer geworden ist in den vergangenen Jahren, dass man vielleicht auch mit einem Ausbildungsgehalt sich die Wohnung dann nicht leisten kann.
Mag sein. Ich sehe es eher im positiven Sinne, dass die Verbindung auch zwischen den Generationen eine andere und eine bessere geworden ist. Und jetzt mal auf die Frage nochmal kurz zurückzukommen. Ich lege mich nie fest, wenn ich die Ausbildung mache. Ich habe wirklich echt da noch alle Chancen. Und ich glaube, das wird manchmal verkannt.
Also ein Modell der Freiheit.
Richtig.
Also richtig. Ein schönes Modell auch eigentlich. Freiheit klingt immer gut. Genau. Jetzt haben wir in unserem Gespräch über viele Dinge gesprochen, die wo es Nachholbedarf gibt, Nachbesserungsbedarf, wo es ein bisschen problematisch ist, Stichwort Lehrermangel, das wird sich so schnell nicht auflösen. Das ist auch ein Zukunftsthema. Ja. Vielleicht zum Schluss nochmal unseres Gesprächs ein positives Bild der Lage, ein anderes Bild der Lage, Bildungsmonitore und Erhebungen, Untersuchungen, jetzt nicht nur der eine Bildungsmonitor, die legen immer wieder nahe, dass Sachsen im Bundesvergleich noch irgendwie gut dasteht. Ja. Wo hat denn Ihrer Meinung nach Sachsen entscheidend die Nase vorn?
Also ich glaube, dass wir mit unseren Lehrplänen, Arbeitsmaterialien, Stundentafeln einfach eine gute Grundlage haben, eine strukturierte Grundlage. Es ist alles relativ stringent organisiert und diese Verzahnung mit den Ausbildungsbetrieben, die ist wirklich echt erstklassig bei uns. Also meiner Sicht. Und ich glaube, dass Sachsen, indem es sich aufgemacht hat, Bildungsland 2030, selber auch für sich entdeckt hat, also wenn man es jetzt als Person sieht, ne, hängen ja immer viele dahinter.
Im Vergleich zu anderen Bundesländern, diese starken Initiativen gibt es da auch, aber nicht so unter diesem Label.
Also richtig und vor allem nicht so stringent. Und mit dieser Offenheit, alle, die irgendwie daran beteiligt sind, an diesem Bildungsprozess einzubeziehen. Und ich glaube, dieser Blick, dieser offene Blick in die Zukunft, der ist schon besonders in Sachsen. Und eins ist mir noch wichtig, dieses System der Schulassistenz. Das ist schon echt auch gut. Wir haben bei uns eine Schulverwaltungsassistentin, die sich jetzt gut etabliert hat. Und dieser Ausbau des Schulassistenten und Schulverwaltungsassistenten, das bringt wirklich auch eine Erleichterung und eine Bereicherung ins Schulleben. Und diese multiprofessionellen Teams, die dadurch entstehen.
Schulassistenten, das Stichwort vielleicht am Rande als Klammer, ist ja auch ein Kostenthema aber.
Richtig, verstehe ich. Aber Sie haben mich ja gefragt, was ich mir wünsche.
Ich weiß nur, dass bei Schulassistenten, da wird auch viel drüber diskutiert. gerade von der Finanzierungsseite aus. Es ist da jetzt eher so, man macht das, aber man guckt da auch drauf, dass es vielleicht zu sparen, einzusparen gehen würde.
Richtig. Ich meine, dass man natürlich guckt und evaluiert. Das ist ja auch richtig so.
Aber Sie finden, es muss doch schon eher ausgebaut werden, wenn ich das jetzt mal so.
Wir haben an unserer Schule eine Schulverwaltungsassistentin, eine Sozialpädagogin im BSZ-Bereich. Heißt, das ist es.
Weil das sind ja die Kräfte, vielleicht nochmal auf die 29-jährige Lehrerin zu sprechen kommen. Das sind genau die Kräfte, die dann auch ein Stück weit die Arbeit von Lehrern ja wegholen, die Lehrer nicht machen sollten.
Richtig.
Nämlich dieses Übernehmen von Aufgaben, die auch manchmal vielleicht im Elternhaus noch eher liegen oder Probleme von Schülern zu lösen, die vielleicht mit dem Schulalltag, mit der klassischen Lehre nichts zu tun haben.
Bin ich völlig bei Ihnen. Ich wünsche mir auch einen Sozialpädagogen, der für alle zuständig ist. Der Sozialpädagoge in den BSZ ist nur fürs BVJ zuständig, fürs Berufsvorbereitungsjahr.
Danke.
Und die Schüler, die jetzt bis zur 10. Klasse oder nach der 10. zu uns kommen, sind ja keine anderen als in der Oberschule, wo der Sozialpädagoge für alle zuständig ist. Mhm. Also das könnte tatsächlich eben auch ein Stück weit noch die Kolleginnen und Kollegen entlasten.
Dass dann fließender Übergang dann auch
richtig
da ist. Ich danke Ihnen erstmal für diese vielen Schlagworte und vielen Informationen, die Sie da zum Thema Berufsschule gegeben haben, weil wenn wir über Lehrer und Ausbildung oder Bildung allgemein sprechen, spricht man, finde ich, nicht oft genug oder nicht immer unbedingt über Berufsschule. Das hat man da immer nicht so auf dem Zettel.
Richtig, vor allem in der Spezifik. Eine Berufsschule benötigt andere Dinge auch für Ausbildung, als es im Gymnasium oder in der Oberschule ist.
Also insofern auch erstmal danke für diesen Einblick in diese Welt. Vielleicht als letzte Frage nochmal eine, die sich eher persönlich an Sie richtet. Warum sind Sie eigentlich Lehrerin geworden und würden Sie heute nochmal alles so machen wie damals Anfang der 90er, als Sie sich dafür entschieden haben?
Ich würde wieder Lehrerin werden. Ich war wirklich viele, viele Jahre Lehrerin, weil es eine Zeit war, in der ein beruflicher Aufstieg relativ schwierig gewesen ist. Ich würde das wieder machen und ich würde ja die Arbeit mit Menschen, das klingt jetzt sicherlich als Floskel, aber diese täglichen Herausforderungen, die sind spannend. Und die Neugier, die ich mitbringe und die jeden Tag auch durch die Herausforderungen erzeugt wird, die bringt ganz viel Motivation mit sich. Ich würde wieder Lehrerin werden.
Und jetzt stelle ich doch noch eine Frage.
Ja?
Wie würden Sie Menschen ermutigen, genau auch Lehrerin oder Lehrer zu werden?
Durch ein gutes Vorleben, durch gute Lehrer selber, die sprühen und die einfach den Esprit und die Freude am Beruf mitbringen und unabhängig jetzt vom Einzelnen und von der eigenen guten Laune oder schlechten Laune, die sich den Dingen jeden Tag wieder aufs Neue stellen. Und im Grunde ist das ja auch als Schulleiter, ist jeden Tag die Welt wieder neu zu arbeiten.
Die Welt jeden Tag neu erarbeiten. Ein gutes
Richtig.
Schlusswort würde ich an dieser Stelle so stehen lassen. Anja Unger, Schulleiterin am Beruflichen Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung in Dresden. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit hier im Podcast.
Sehr gerne.
Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Die nächste gibt es am 2. September. Das Datum ist nicht zufällig. Es ist der Tag nach der Landtagswahl. In der nächsten Folge hier gibt es also eine große Analyse. Wenn Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, dann tun Sie das spätestens jetzt. Dann verpassen Sie keinesfalls die nächste Episode. Außerdem empfehle ich Ihnen unseren kostenlosen Service auf WhatsApp. Über unseren Kanal versorgen wir Sie täglich mit den wichtigsten Neuigkeiten in, aus und über Sachsen. Hier ist Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Thema in Sachsen.